Der Nasdaq 100 auf dem tiefsten Stand seit Anfang Mai. Google und Intel trotz starker Quartalzahlen im Minus. Bitcoin dagegen behauptet sich und holt sich die 65.000 zurück. Auffällig ist für uns aber was anderes. Während die Tech-Aktien schwächeln, war der Nachrichtenfluss aus der Wall Street selten so kryptolastig wie in den letzten Wochen. Tokenisierung, so heißt es, sei der nächste große Bullcase für Krypto. Und genau da wollen wir heute mal genauer hinschauen. Denn überraschend ist, wer daran wirklich verdient. Wir zeigen euch, warum das so ist und wo trotzdem der spannendste Use Case des Sektors gerade entsteht. Und damit herzlich willkommen zum Invest-Podcast. Ich bin Johannes und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, ein Blick auf die allgemeine Marktlage, bevor es losgeht. Auf der einen Seite anhaltende Abverkäufe im US-Tech-Sektor. Google und auch Intel verzeichneten trotz starker Quartalzahlen, ja wie gerade gesagt, in der Vorwoche Kursverluste und drückten den Index auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Hingegen konnten sich ja Bitcoin und auch viele Altcoins behaupten und mit Kurszuwächsen aus der Woche gehen. Was war der bestimmte Kurstreiber für Kryptos Outperformance deiner Meinung nach?
Ja, Mahlzeit, ihr Lieben. Moin, Johannes nochmal. Den einen Grund, glaube ich, gibt es nicht. Andauernde Umschichtung in den vielleicht auch lange Zeit ignorierten Kryptosektor, hatten wir in den Vorwochen angesprochen. Dieses geht es von AI in Richtung Krypto irgendwann. Sieht man, da ist vielleicht jetzt wieder mehr zu holen, anstatt diese, wie sagt man, loftigen Bewertungen am Kryptosektor, am AI-Sektor, die sich ja auch erstmal irgendwann niederschlagen müssen in dann steigenden Umsätzen und Gewinnen. Und das eigentlich, und das ist das Interessante, dass Bitcoin trotz steigender Ölpreise, die waren ja jetzt zum Wochenanfang wieder etwas zurückgekommen, da sieht man, wie unglaublich volatil das aktuell ist, warum das auch für Krypto vielleicht Händler oder Trader interessant sein könnte, gehen wir dann nachher tatsächlich auch noch mit drauf ein. Und vor allem trotz starken US-Dollar-Index, DXY, das zeigt so ein bisschen vielleicht, ja, den... Die Verkäufer sind nicht mehr da. Also im Grunde genommen der Abgabedruck, ne, ist nicht da. Wir haben zwar noch keine fetten Spot-Inflows wieder, aber zumindest sind viele Händler oder beziehungsweise auch Investoren vielleicht mittlerweile so weit zu sagen, ey, jetzt habe ich schon so weit runtergehandelt, jetzt kann ich die vielleicht möglichen nächsten Monate, die nochmal schmerzhaft werden könnten, dann im Endeffekt auch noch aussitzen. Und das bedeutet auch, die Market Maker haben es schwerer, Panikverkäufe zu starten, weil wenn sie einfach merken, okay, selbst wenn wir den Kurs jetzt kurzfristig mal wieder so runtersmashen, wir kriegen nicht mehr die fetten Verkäufer rein, also Leute, die zittrigen Hände sozusagen, das ja in den Vormonaten allen voran bei den Short-Term-Holdern und den Retail-Holdern erzeugt wurde immer wieder. Dass Bitcoin trotz 13 Monatshoch beim DXY nicht mehr an die 60.000 zurückfällt, trotz der schwachen Zahlen bei Google allen voran in der Vorwoche, ist, denke ich, erstmal positiv zu werden.
Ja, wo wir gerade dabei sind, wir haben es ja im Vorgespräch auch erzählt, positive Entwicklung, sorry. MicroStrategy, beziehungsweise nur Strategy, hat durch MSTR-Verkäufe $500 Millionen eingesammelt, hat jetzt 2,1 Jahre Dividenden-Runway, wie es heißt. Ist das für dich ein ähnlich positives Signal? Können wir diesen FAT endlich ad acta legen oder wie siehst du das?
Ja, er hat zumindest mal keine Bitcoin mehr verkauft, sondern noch klappt es scheinbar, dass er seine MSTR-Aktien diluten kann, wie man so schön sagt, ohne dass der Kurs max wird dolle runtergeprügelt. Ich glaube, der hat sich jetzt auch stabilisiert, so Pi mal Daumen um die 100 US-Dollar in den letzten Tagen. Insofern, ja, er sammelt mal wieder Kapital ein, dass man zumindest nicht die Angst haben muss, oh Gott, was passiert da, wenn wir jetzt nochmal weiter runtergehen und er im Endeffekt diese STRC-Geschichten dann dauerhaft bezahlen muss, da diese Verzinsung von aktuell jetzt 12% oder was. Und dafür braucht er das Geld. Das hat zumindest Stand jetzt erstmal hingehauen.
Jo, du hast es gerade gesagt, ne? Für viele im Crypto-Space bleibt ja weiter die Frage, ob wir in den kommenden Monaten dennoch eine finale Kapitulation sehen werden und diese relative Stärke trügen könnte. Am Ende des Podcasts schauen wir daher immer noch einmal auf die aktuelle Chartsituation bei Bitcoin. Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden. Und noch ein kurzer Hinweis an euch, vergesst euch nicht, die BTC Echo App zu holen, verfügbar im App und Play Store. Hier habt ihr alle Krypto-News, Stories und Kurse im Überblick und für den kompletten Krypto-Überblick empfehle ich das Plus-Abo dazu für tiefgehende Kursanalysen, Experten-Insights und viele weitere Benefits. Jetzt downloaden, den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Stefan, wir wechseln in das Hauptthema. und schauen heute nochmals auf die Entwicklung des Sektors Tokenized Stocks. Zur Erinnerung, ja, hier im kleinen Chart, in der Folge vom 29.06. Sorry, hatten wir uns schon einmal mit dem steigenden Handelsvolumen von tokenisierten Aktien auf Solana beschäftigt. Und die High-Speed-Chain, die hat ja einen Marktanteil von 97%, ist damit ein klarer Dominator in diesem Segment. Und ja, möglicherweise ein sehr großes Narrativ für Solana, aber halt auch für den restlichen Kryptospace. Und deswegen geht es heute vielmehr um den Gesamtüberblick und der Frage, wie sehr der Kryptosektor aktuell tatsächlich von der Tokenisierung profitiert. Solana und Ethereum, haben wir gerade gesagt, dominieren, beziehungsweise Ethereum eigentlich ja auch im RWA-Sektor. Aber der Bullcase für Sol und ETH, also die jeweiligen Coins, der hat Lücken und ein genauerer Blick, der zeigt halt auch, dass Krypto ein Value-Capture-Problem hat. Den Anstoß an diese Überlegung gab ein Bericht von DWF Ventures, die interessante Erkenntnis daraus, der gesamte RWA-Sektor ist innerhalb des vergangenen Jahres um 179% auf über 33,8 Milliarden US-Dollar gewachsen. Wir sehen es hier ganz gut in dem Chart, den du uns gerade eingeblendet hast. Aber davon kommen maximal 10% im DeFi-Sektor zum Einsatz, also 3, noch was Milliarden. Der Rest wird einfach geprägt und dann geparkt. Stefan, was bedeutet das aktuell für den vermeintlichen DeFi-App-Bullcase und wo wird stattdessen das Geld verdient?
Ja, festhalten, das, was du gerade gesagt hast, klassische Staatsanleihenmarkt, sieht man auch hier US Treasuries Debt, das ist, macht 45% des kompletten RWA-Marktkapitalisierung aus, führt also von Ethereum, oder wird von Ethereum angeführt. Ja, wie du schon gesagt hast, die Assets, die einmal gemintet werden und dann womöglich eher kaum, wenn überhaupt, bewegt werden. Da haben wir die Produkte wie Biddle von BlackRock und Co., die verwalten, wie wir wissen, zwei erhebliche Vermögenswerte auf Ethereum. Auch hier sieht man im Chart halt schön. Diese werden aber dann kaum gehandelt, sondern liegen sozusagen einfach nur auf der Chain rum. Spannend wird es aber mit Blick auf das Käuferlager, und das kann man sich so ein bisschen angeteasert schon fast denken, wenn man nämlich schaut, denn laut dem Market Maker Arrakis Finance machen Institutionelle zwar nur 4% der Käuferschaft aus, jedoch machen sie gleichsam oder vereinen sie 93% der Gesamtnachfrage, also der Liquidität, hier von aktuell 12,4 Milliarden. Und ja, den Großteil der Wertschöpfung vereinnahmen weiterhin institutionelle Akteure, insbesondere Emittenten und Tokenisierungsplattformen, gerade schon genannt BlackRock, aber auch Franklin Templeton Securities und Figure. Und sie verdienen, ja, einfach gesagt, Verwaltungsgebühren auf das Vermögen, also das Asset Under Management, primär, wie ihr hier seht, in UST-Bills, also Treasury-Produkten, unabhängig davon eigentlich, ob die tokenisierten Vermögenswerte tatsächlich genutzt oder auch gehandelt werden, wohingehend die Underlying Layer, insbesondere Ethereum, davon zumindest lang eigentlich kaum bis gar nicht profitiert. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal gezeigt, wie viel waren das noch? Ich weiß gar nicht, ein paar hundert Dollar an Transaktionsgebühren, was sie verdient haben, weil momentan kostet ja auch eine Transaktion auf Ethereum enorm wenig. Und wenn dann nur selten mal irgendwie zwei, drei Transaktionen stattfinden, und das ist ja eigentlich auch das Schöne bei Bitcoin oder bei Krypto, dass im Endeffekt auch Milliarden Transaktionen nicht prozentual die Gebühr ist, sondern die dennoch irgendwie 27 Cent kosten können, egal ob du jetzt 5 Dollar oder 5 Milliarden überweist. Das ist dann natürlich im Endeffekt zum Nachteil von Ethereum in diesem Fall. Hingegen profitieren kryptonative Protokolle, du hast es schon gesagt, mit ja nur einem kleinen Anteil oder nur einem kleinen Anteil der Wertschöpfung weisen die aus, und zwar ausschließlich von den rund 10% der tokenisierten RWAs, die tatsächlich in DeFi-Anwendungen eingesetzt werden. Zu diesen Protokollen sieht man hier auch in der Liste schön 10, unter anderem Sky, Morpho, Aave kennen wir alle, Maple oder auch Pendle. Maple und Pendle sind primär auf US-Staatsanleihen aus, und da kann, ja, bauen die im Endeffekt, oder kann man auch selber privat dann wohlgemerkt Yield-Strategien bauen, welche im Endeffekt dann genutzt werden, um, ich sag mal, passive Rendite zu erwirtschaften, oder, ich sag mal, das Tagesgeldkonto 2.0, was man sich da bauen kann, um ein bisschen mehr Rendite zu bekommen, dementsprechend auch eine hohe Sicherheit hat. Aber das macht insgesamt von diesem großen RWA-Kuchen dann doch halt nur einen kleinen Anteil aus.
Ja, es ist schon eine spannende Erkenntnis. Also viele nehmen ja für gegeben, dass Tokenisierungsboom gleich Kryptoboom ist, und das zeigt sich hier, ist nicht unbedingt der Fall. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich ein bisschen tiefer schauen. DWF zufolge, DWF, scheitert es unter anderem auch an der Regulierung. BlackRock und Co. haben ja ganz einfach auch KYC und AML-Richtlinien, also Anti-Money Laundering, an die sie sich halten müssen. Das limitiert ja demnach halt auch in gewisser Weise, wie weit ein Asset in der On-Chain-Welt wandern oder sich bewegen kann. Das heißt, es wird geprägt und bleibt dann halt meistens auch an einer Stelle, weil es auch teilweise nicht weiter darf. Mehr Klarheit seitens der Regulatoren würde also helfen. Hier haben wir einfach natürlich wieder dieses Narrativ, der Clarity Act muss irgendwie durch. Aber wichtig wäre auch, dass sich neue Asset-Klassen und Anwendungsfälle etablieren, die die Umlaufgeschwindigkeit auf den Chains beschleunigen. Das heißt, dass es zu mehr Transaktionen kommt, weil damit verdient halt Krypto die Gebühren. Ne? Also Asset-Manager prägen etwas und dann einfach durch die Asset Under Management sozusagen die Managementgebühren. Bei Krypto müssen Transaktionen stattfinden. Und hier kommen eben tokenisierte Aktien ins Spiel. Du hast gerade den Chart so schön eingeblendet. Denn die werden ja, wie wir wissen, viel gehandelt und sind auch unter Retail-Anlegern stark nachgefragt. Und der Chart, der kommt von A16Z, die zeigen, dass tokenisierte Stock-Volume, das ist um 400% gewachsen in diesem Jahr. Also wenn man jetzt von Juli 2025 ausgeht. Und für Krypto vor allem wichtig, der nächste Chart, das Transfervolumen ist ebenfalls sehr stark angestiegen, um das 170-fache in einem Jahr. Und der Trend geht mit dem übergeordneten Makrotrend mit. Kryptoaktien sind weniger gefragt. Gefragt sind stattdessen KI- und Chip-Aktien sowie ETFs und Indexprodukte. Ist natürlich aber auch die Frage, wo, also auf welchen Chains hat sich dieses Volumen vergrößert. Stefan, wie bewertest du die Entwicklung? Du spielst ja gerade ein bisschen mit den Charts.
Ja, tatsächlich hat der mal wieder, egal. Ihr seht es jetzt, wir haben die 400% Growth und dann sehen wir im Endeffekt, dass das Transfervolumen allen voran ja auch im Monat Juni massiv zugenommen hat. Wir sehen eigentlich, seit das ganze Jahr lief es schon gut und Juni auf einmal der Boom, kann man recht sagen. Und lustigerweise sind diese Volumen dann, wenn man mal genauer hinschaut, wo kommen die im Endeffekt her? Ist es allen voran Tesla bei den normalen Aktien, Stocks, die mittlerweile on-chain gehandelt werden können? Und manche Leute wissen es, Tesla ist tatsächlich seit Jahren, wieso auch immer, verstehen tue ich das nicht so richtig, scheinbar einfach Elon Musk-Hype, die am durchschnittlich meist gehandelste Aktie mit dem höchsten Handelsvolumen an der Wall Street. Und das ist tatsächlich auch on-chain der Fall. Ich habe vorhin mal gerade bei zwei Dexes geschaut, die schon Aktien, tokenisierte Aktien anbieten. Auch dort ist Tesla mit Abstand vorne. Spannend ist an diesem Chart, das sieht man hier, dass der gute Teil Others, der ist hier im Juni auch deutlich angestiegen und der war im Grunde genommen seit März und dann auch im April, also man sieht die letzten Monate deutlich angestiegen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir unter Others wird Commodities vereint, die nennen das hier nur Others, das sind aber im Endeffekt Commodities, bedeutet Gold, Öl, Silber und seit Beginn des Iran-Konflikts und den krassen Kursanstiegen, allen voran dann bei Öl und auch diesen volatilen Bewegungen, wie gesagt, heute schon wieder minus 8%, heute Nacht dann direkt mal Öl runtergeklatscht, das zieht Anlegerinteresse an und dementsprechend gewinnt das auch zunehmend an Handelsvolumen, gerade weil man es halt auch am Wochenende handeln kann und mit diesem ganzen, wir wissen es, Donald Trump steht Sonntag früh auf und tweetet irgendwas und man kann sich eigentlich schon überlegen, okay, das dürfte jetzt einen Einfluss haben auf Öl oder auf Gold und auf sozusagen die Assets, die aber an der Wall Street am Wochenende nicht gehandelt werden können. Das heißt, immer mehr Leute sagen, okay, da will ich ja dabei sein, wenn da so eine unglaubliche Volatilität ist.
Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ein Problem bei der ganzen Sache bleibt ja aber, dass tokenisierte Aktien weiterhin nur auf wenig Public Blockchains stattfinden oder generell auf Public Blockchains wenig stattfinden. Ist ja relativ klar, beziehungsweise war vielen immer eher klar, dass so die Institutionen vor allem ihre eigenen Netzwerke erstmal benutzen wir uns Testzwecken, aber jetzt zeigt sich halt auch, dass das darüber hinaus so bleiben könnte. DTCC zum Beispiel, die nutzt ja Canton und ein privates Netzwerk. Jetzt ist bei Canton natürlich auch die Frage, inwiefern ist es public permissionless. Die bewerben sich halt als solches, aber Crypto Space hat riesige Debatte darüber, ob Canton das auch wirklich ist. ICE, also die Mutterfirma der New York Stock Exchange, die arbeiten mit OKX zusammen und auch da, also es ist eine Centralized Crypto Exchange, aber auch da ist es zu erwarten, dass die ihre eigene Infrastruktur nutzen wird. Das heißt, das Transaktionsvolumen, ja, das haben wir gerade gesehen, das steigt, aber für uns Krypto-Investoren noch auf den falschen Chains. Solana ist hier tatsächlich sowas wie ein Outlier, aber das Volumen im Verhältnis bei Solana im Vergleich zu anderen Venues ist noch relativ klein. Stefan, wie kann sich das ändern für Krypto?
Also dieser Tokenisierungspush, den erleben wir eigentlich schon seit einer Weile. Ich weiß schon, wie häufig Larry Fink, der Chef von BlackRock, gesagt hat, das ist die Zukunft, wir müssen alle Aktien tokenisieren, am besten gestern. Und das zeigt große Akteure, BlackRock, auch die Banken wie JP Morgan und Co., die treiben das voran und das ist sicherlich auch der richtige Weg. Aber du hast es schon gesagt, aber die Wall Street baut sich entweder private Netzwerke oder nutzt Kanton, wo so ein bisschen zwiegespalten ist. Ob das im Endeffekt der dezentrale oder der Charakter ist, wie wir es eigentlich traditionell aus dem Blockchain-Space kennen. Sie nutzen einfach gesagt also Blockchain-Technology, aber ja, die Technologie aber nicht so richtig, dass unser eins davon profitieren kann, weil bislang kaum die handelbaren Layer Ones wie Ethereum, ja, wird genutzt, wissen wir, für Staatsanleihen. Da wiederum gibt es kaum Transaktionsvolumen. Das heißt, Ethereum, es ist da drauf geparkt, aber als Ethereum-Investor hast du nicht richtig was davon. Dann hatten wir angesprochen Solana, da zieht es langsam an. Hatten wir vor, 29.06. drüber gesprochen, dass da zunehmend was geht. Auch das Handelsvolumen von tokenisierten Aktien, unter anderem über Backpack zum Beispiel oder so, jetzt langsam da mal Gas gibt. Oder ja, ist die Frage, was machen halt diese ganzen schnellen neuen Chains? Mir fällt da immer Monat ein. Monat so, das wird das nächste große Ding werden und da kriegen dann, kommt die riesige Liquidität auf. Mittlerweile sehe ich da gar nichts mehr. Also im Endeffekt, die haben keine Verwendung. Dabei, das wäre diese Tokenisierungsgeschichte womöglich der optimale Use Case, gerade auch für diese neueren, schnelleren Chains, die das dann auch abwickeln können. Mal sehen im Endeffekt, was bei rumkommt. Tatsächlich, wenn die SEC, hattest du mir heute Morgen oder gestern Abend geschickt, dass die jetzt auch gerade so ein bisschen gesehen, okay, da müssen wir was tun, das müssen wir regulieren, dem also dieser Nachfrage Rechnung tragen und zeitnah tatsächlich einen Roundtable sozusagen ja starten, um im Endeffekt die wichtigen Player, logischerweise wieder aus der Wall Street primär, sich an den Tisch zu holen, um dann dieses 24-Stunden-Trading von TradFi Assets zu besprechen, um logischerweise auch nötige Regulierungsmöglichkeiten auszuloten und vorzubereiten. Und erst dann dürften ja vielleicht auch weitere Krypto-Projekte profitieren können. Sei es Chainlink, welche die Price-Feeds liefern und ja auch mit der DTCC zusammenarbeiten oder halt dann auch andere Layer Ones perspektivisch. Was sicherlich als Bremsklotz wirkt, und das sieht man die letzten Wochen wieder, sind die regelmäßigen Hacks im DeFi-Space von dApps, also auf den unterschiedlichen Chains. Und ja, Großkapital seitens der Institutionellen wird sich hüten, zu sagen, jo, wir bringen jetzt mal alle Aktien hier online mit großem Volumen, wenn du das Gefahr, wie die Gefahr hast im Endeffekt, dass dann wieder eine Sicherheitslücke ist. Insofern, hier wäre aus meiner Sicht vielleicht so eine Art Zertifizierung, also eine Art Technical Due Diligence nötig, seitens staatlicher Akteure und da wahrscheinlich unter der Obhut der SEC oder auch der CFTC, was natürlich logischerweise den Futures-Bereich angeht.
Genau, ja, also finde ich halt auch spannend, dass du das entweder über die technologische Komponente lösen könntest, dir da halt ein Gütesiegel holst, oder halt auch, das hat Robinhood vor kurzem gezeigt mit dem der Zusammenarbeit mit Lloyd's of London, dass sie da quasi einen Versicherungsnehmer mit an Bord geholt haben. Möglicherweise dahingehend dann auch nochmal ein neuer Wachstumsmotor, Versicherungsmarkt für DeFi und On-Chain, also das quasi darüber abzusichern. Aber jetzt hast du auch noch ein anderes interessantes Stichwort genannt, nämlich Futures. Manche Experten sehen nämlich hier den eigentlichen Bullcase, denn sie handeln ja anders als die Spot-Märkte nicht das Asset selbst und unterliegen demnach den Reibungspunkten dieses Spot-Assets, sondern halt eben einfach die Kurse, das sind Derivate. Und wir gucken mal auf ja die beliebteste Derivate-Exchange im Crypto-Space, das ist nämlich Hyperliquid. Hier hat das RWA Value Capture, beziehungsweise hier, ja genau, es war es deutlich konkreter, auf der beliebten Perpdex werden heute mehr RWAs gehandelt als Kryptos. Das Projekt ist ja bekannt dafür, dass diese eingenommenen Handelsgebühren dann durch Token-Buybacks an Tokenhalter fließen. Das heißt, hier haben wir tatsächlich einen sehr direkten Value Capture aus dem RWA-Boom, anders als jetzt vielleicht bei den Spot-Assets auf den L1-Public-Chains. Und während Incumbents, also die bestehenden Legacy-Finance-Akteure, die Tokenisierung restriktiv nutzen, um in erster Linie ihre eigenen Geschäfte zu optimieren, entsteht in diesem Bereich ein völlig neuer Use-Case. Und gerade deswegen ist es halt auch spannend. Zum Beispiel der IPO-Markt, der boomt, und auf Hyperliquid können Nutzer ja die Aktien vieler beliebten Unternehmen noch vor dem Börsengang handeln. Das hat zu einem ja natürlich einen spekulativen Charakter, ne? Also schon vorher am Hype teilnehmen, wenn man so will, um möglicherweise fette Gains zu machen. Zum anderen bietet es aber auch jetzt sophisticated Marktakteuren ja On-Chain-Marktfindungen in erster Linie, Hedging und Arbitrage-Strategien, die ja völlig on-chain stattfinden, die es off-chain so in dieser Form tatsächlich nicht gibt. Steckt hier zumindest aktuell für dich der eigentliche RWA-Bullcase für Krypto? Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktion und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt's zusätzlich den Expert Service. Als BTC-Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Also es ist definitiv ein Sektor, den die Perp-Anbieter im Crypto-Space zu Beginn vor allem Hyperliquid, nun aber auch Konkurrenten wie Gravity oder auch sogar tatsächlich zentrale Exchanges Binance auch für sich entdeckt haben und nutzen, um am Interesse in diesem Segment mitzuverdienen, einfach gesagt. Auch den gehandelten Unternehmen, und das ist das Interessante, insbesondere im Pre-IPO-Markt, ich habe gerade mal geguckt auf Gravity, da könnte ich Anthropic und OpenAI tatsächlich handeln. Dabei weiß man noch nicht mal, wann die überhaupt kommen und zu welchen Preisen die mal kommen. Da kostet übrigens jetzt eine OpenAI-Aktie gerade 1.135 US-Dollar. Finde ich auch spannend, wo der Preis wieder herkommen soll. Aber nun gut. Aber tatsächlich hilft das. Und ich habe es jetzt gerade selber denen im Grunde genommen geholfen, indem ich jetzt Anthropic und OpenAI genannt habe. Es hilft nämlich den gehandelten oder zukünftig gehandelten Unternehmen, insbesondere dann im Pre-Marketed, dass im Endeffekt ja Visibility kommt und selbst die Emittenten und Konsortialbanken, also die JP Morgans dieser Welt, die diese IPOs dann im Endeffekt an die Wall Street bringen, spielt das in die Hände, um auch ja so ein bisschen FOMO bei Anlegern zu erhöhen und dass man die schon mal darauf vorzubereiten, oh, da geht's bald los, der ganze AI-Space, jetzt kommen die großen, die beiden wichtigsten Modelle im AI-Space. Aber bestes Beispiel dürfte wohl, und das ist auch ein Stück weit meiner Meinung nach auch das Handelsvolumen, was wir im Juni gesehen haben bei diesen Tokenized Stocks, als das insgesamt alles so angestiegen ist. Das war dann nicht mehr Pre-IPO, aber da sieht man, der Pre-IPO wurde in den IPO überführt, dann kam der IPO und trotzdem tokenisierte Aktien. Ich würde wetten, ein nicht unerheblicher Teil von diesem Anstieg, den wir vorhin in dem Chart gesehen haben, ist auf SpaceX zurückzuführen. Denn mal als Beispiel, zurück auf den Pre-IPO-Markt, da ist SpaceX Wochen bevor der IPO-Preis von 135 US-Dollar, wo die Aktie im Endeffekt gelauncht ist, im Endeffekt überhaupt bekannt gegeben wurde, war riesiges Interesse an der SpaceX-Aktie, sei es jetzt über HIP3 auf Hyperliquid, sei es auf anderen Anbietern. Und da zwischenzeitlich war der Preis dort, kann ich mich noch erinnern, bei 180 US-Dollar. Also er wurde schon deutlich über dem Endeffekt, meiner Meinung nach, dennoch viel zu hohen IPO-Preis gehandelt. Das heißt, die Leute haben gezockt und haben gesehen, oh, SpaceX, nächste Billionen-Dollar-Unternehmen. Da war der Hype also schon am Start. Elon hat das mit der gekonnten Tweets auch noch permanent am Leben gehalten. Aber wenn man nämlich mal guckt, sind es im Endeffekt eigentlich gerade die VCs, also die Investoren der ersten Stunde und im Endeffekt auch die Konsortialbanken, die umso mehr verdienen, nämlich je höher ein Unternehmen beim IPO in der Wall Street dann im Endeffekt bewertet ist, perfekt, also quasi der Markt, dieser Pre-IPO-Markt, perfekt, um von der schwachen Performance von IPOs allen voran aus dem Tech-Sektor in den letzten Jahren nämlich abzuleiten. Wenn man mal sieht, Apollo hat hier eine Grafik rausgebracht, da seht ihr mal seit 2019 hier, was im Endeffekt am IPO-Markt dann los ist und wie die Returns sind. Also was zeigt uns das? Eigentlich sollte man nicht einfach bei einem IPO-Preis reingehen. Und wenn man reingeht als Kleinanleger, man kriegt eine Tranche meinetwegen von SpaceX und die sind ja von was, 135 Dollar einmal kurz auf 225 hoch, dann auch vielleicht sagen, boah, warte mal, ich habe jetzt hier schnell 30-35% verdient, dann aber auch bitte verkaufen und sich darüber freuen, kurzfristig vielleicht Gewinne mitzunehmen. Weil diese Grafik zeigt es eindeutig, dass es da eine klare Tendenz gibt, nämlich Unternehmen notieren bei Erstlistung massiv, kann man eigentlich sagen, über ihrem eigentlichen intrinsischen Wert. Da sind also quasi Mondgebilde, Mondpreise werden dort abgebildet, die diese FOMO und diese Gier auch insbesondere der Kleinanleger dann widerspiegelt. Beispiele gibt es da unglaublich viele. Sei es damals tatsächlich kurz vor Ende der 2021er Bullruns, nämlich wer sich daran erinnern kann, Coinbase, auf einmal auf 400 Dollar oder was, wo die bewertet waren, völlig überbewertet, sind danach komplett runtergeklatscht. Sei es Robinhood zum Beispiel ähnlich, auch viel zu hoch bewertet. Oder in diesem Jahr zunächst Cerebra Systems als neuer Konkurrent von Nvidia, auch unglaublich gehypt, viel zu hoch gehandelt, handelt jetzt, glaube ich, über 50% unterhalb des IPO-Preises. oder aktuell tatsächlich mit dem Höhepunkt SpaceX, welcher nach diesem schon angesprochenen kurzen Hype jetzt aktuell ebenfalls wieder unterhalb des IPO-Preises notiert und vermutlich das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht oder der das der das Ende der Fahnenstange erreicht wurde. Wie surreal nämlich die Firmenbewertungen teils zu Beginn waren und das hier eigentlich auch nur widerspiegeln, dass danach im Endeffekt diese Abverkäufe bei den IPOs waren, also im Grunde genommen IPOs keine erfolgreichen Launches mehr waren, um es mal so zu sagen, zeigt sich nämlich, wenn man mal ein bisschen auf die Daten bei SpaceX schaut, wie gesagt, $135 gelauncht, dann auf 225 ungefähr Pi mal Daumen gegangen. Und dann habe ich mal genauer nachgeguckt, die VCs und Early-Investoren und teilweise auch mittlere und höhere Management-Ebene bei SpaceX selber, die haben je nach Einstiegszeitpunkt in der Frühphase sozusagen in SpaceX zwischen 2 Cent und maximal $1,20 pro Aktie bezahlt. Jetzt steht der Kurs aktuell bei was? 113, $114. Das ist mindestens mal 100. Teilweise, ich weiß nicht, die Glücklichen, die für 2 Cent gekauft haben. Das sind 2017er Moves bei Krypto, wenn ich sowas mal hochrechne, von 2 Cent auf $113. Und das, ja, das birgt dann natürlich die Gefahr, dass auch im Endeffekt die Krypto-Retailer, die dann hier wild unterwegs sind, womöglich auch wieder FOMO bekommen und dann tendenziell zu Breakholdern werden könnten. Ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das kennen wir aus dem Krypto-Space ja nur zu gut, den guten alten VC-Unlock. Jetzt noch vielleicht eine spannende Zwischenfrage. Also glaubst du dann, dass so, ich sag jetzt mal so Pre-IPO-Market-Tools über Hyperliquid es dann schaffen, dieses Pricing realistischer hinzubekommen, weil das wäre natürlich auch ein, sag ich mal, optimierter Use Case für dieses ganze Tool. Oder ist es vielleicht sogar das Gegenteil, dass sie die Spekulation sogar noch weiter anheizen, weil man halt vorab dafür oder da traden kann? Also ich glaube, deine Aussage zufolge würde ich eher sagen zweiteres, aber
gefühlt aktuell zumindest schon. Also wenn ich weiß, dass die bei $135 gelauncht wurden, was ich schon wirklich krass übertrieben finde, wenn man sich einfach nur mal die Umsatz und Gewinne von SpaceX in jetzt im Jahr 2025, die hatte man ja. Man weiß, mit Starlink wird Geld verdient. Das ist das Produkt, wo sie momentan Geld verdienen. Man weiß aber, xAI, also quasi die AI-Lösung von Elon Musk, ist ein Cash-Burn aktuell. Und auch quasi die Launches von den Raketen wird mittlerweile günstiger, aber die sind noch weit entfernt davon, irgendwie zumindest mal diesen, den Punkt von sozusagen in die Gewinnzone zu rutschen, nennen wir es mal so. Und das sind sie noch ganz weit weg. Wenn ich dann aber sehe, dass Pre-IPO-Preise von $180 aufgerufen werden, dann sagen natürlich JP Morgan und Co. als Hauptkonsortialsbanken, hör mal, die Nachfrage sieht ja solide aus, alle twittern drüber, das Ding wird Pre-IPO bei $180 gehandelt, dann kommen wir mit 135 eigentlich ganz gut um die Ecke. Fair wäre es für Investoren, damit nicht sozusagen die Kleinanleger wieder im Endeffekt die Bergholder werden, wäre vermutlich sowas gewesen wie $50 starten. Mal werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Dann würden die früh dabei waren mit ihren 2, 5, 10 Cent, wie auch immer, immer noch massive Gewinne haben. Dann wäre es aber auch realistisch, als Kleinanleger im Aktienbereich dennoch irgendwo perspektivisch mal vielleicht relativ früh zu investieren, dann bei Aktien mittel-long-term zu halten und dann im Endeffekt da auch irgendwann mal eine Rendite durchzubekommen. Wenn man dann mit so einem abstrusen, direkt teuerstes IPO aller Zeiten musste natürlich sein und direkt, was, 1,3 Billionen Gegenwert der Aktie, obwohl die Zahlen, die Unternehmenszahlen das null widerspiegeln, dann läufst du halt die Gefahr. Aber solange die Leute pre-IPO die Preise sozusagen so hochtreiben, aufgrund dessen, weil sie, ja, Twitter das lesen, dann im Grunde genommen so eine Art Key-Opinion-Leaners aus dem TradFi-Space, das können zum Beispiel eine Bloomberg sein, also quasi große Medienunternehmen, die natürlich die Geschichte auch noch mehrfach anfeuern und dann hast du auf einmal das Problem. Wünschenswert wäre es tatsächlich, dass du, wie du schon sagst, dass man über diesen Pre-IPO-Pass wirklich irgendwo so einen Daumen, so einen per Faust irgendwo sagen kann, okay, das ist realistisch, das ist ein Stück weit fair und das ist vielleicht ermöglicht auch Leuten tatsächlich, die am Endeffekt dem Unternehmen Geld geben, indem sie die Aktie investieren, dann nicht im Endeffekt dann sozusagen die Dummen sind.
Ja, es wäre schon irgendwie ein ironischer Bullcase, wenn Krypto sozusagen die nächste ICO-Bubble, aber diesmal mit IPOs startet. Also wie die Geschichte sich irgendwie ein zweites Mal oder dreifach wiederholt, aber halt mit demselben Outcome. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ich würde sagen, wir können zusammenfassen, dass das Krypto-Narrativ Tokenisierung und RWA aktuell noch genau das ist. Es ist ein Narrativ. Einen durchgängigen Fluss der gesamten Wertkette entlang sehen wir aktuell noch nicht. Vielmehr sind es ja die regulierten Anbieter aus TradFi, die bisher ihre Ambitionen am besten durchbekommen und am ehesten auch daran verdienen. Das muss sich ändern, damit für unsere geliebten L1s und DeFi-Token ein handfester Bullcase daraus entwickelt. Aktuell ist es alles sehr viel Perspektive. Die Regulierung, die spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber es müssen auch die richtigen Anreize geschaffen werden. Das haben wir ja gerade so ein bisschen besprochen. DeFi muss bessere Renditen, spannendere Finanzstrategien und Produkte und weniger und nicht mehr Komplexität bieten. Ja, Stefan, willst du dazu noch was sagen?
Du hast es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Eines vor allem noch, sie müssen sicherer werden. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Diese ganzen Hacks, wir hatten letzte Woche erst da 3 innerhalb von 24 Stunden wieder. Das sind nicht die großen, die wir vor ein paar Monaten hatten, mit dem Drift-Hack da, mit diesen 258 Millionen. Aber dennoch, hier 5 Millionen, da 3 Millionen, hier 7 Millionen. Das ist, das erschüttert Anlegervertrauen. Erschwert logischerweise dann auch Massenadoption, dürfte dann dazu führen, dass Institutionelle sagen, nee, dann machen wir das hier auf unserem privaten Netzwerk, weil das ist uns ja viel zu gefährlich. Ich bin aber guter Dinge, dass ich zukünftig zumindest mal das ein oder andere lohnenswerte Invest finden dürfte, um vom RWA-Boom auch als Kryptoanleger zu profitieren. Wie gesagt, es gibt ja eine Aave, es gibt eine Morpho, es gibt wohl, wir hatten es unlängst angesprochen, einen Backpack oder sei es, dass wir beide ja darauf hingewiesen hatten, Hyperliquid ist ein gutes Investment, als wir bei $20 standen. Hat sich ja im Endeffekt auch monetarisieren können. Also es gibt immer wieder, man muss aber ein bisschen mehr suchen, man muss sich mehr reinfuchsen und dafür probieren wir ja auch immer hier zu sein, dass wir, wenn wir was entdecken, dann zumindest mal einen Hinweis geben können, ey, eventuell das kann interessant sein, weil es womöglich von einem Narrativ profitiert oder auch fundamental ein Stück weit einfach das hergibt.
Genau, und dafür ist auch für gewöhnlich unser Altcoin-Check. An dieser Stelle schauen wir ja normal auf einen derzeit interessanten Altcoin. In Anbetracht dessen, dass wir heute uns mit dem Thema Tokenized Stocks auseinandergesetzt haben, macht es aber auch aus unserer Sicht Sinn, einmal die Aktie von Robinhood genau unter die Lupe zu nehmen. Zumal ja der Neo-Broker sich durch eben die Robinhood-Chain ebenfalls im RWA-Segment ein weiteres Standbein baut und damit für den steigenden 24/7-Handel von TradFi-Assets in Position bringt. Am Mittwochabend veröffentlicht Robinhood ja seine neuesten Quartalszahlen. Stefan, was erwartest du auch im Hinblick auf den Chart?
Ja, also das Wachstum von Robinhood, also insgesamt ist Robinhood ja durchaus eine Erfolgsstory, war verhältnismäßig zu Krypto tatsächlich in den letzten Monaten auch ein Outperformer, wenn man jetzt sieht, dass das Tief im April bei 64 stand. Wir hatten uns zwischenzeitlich bis am 10. Juli hatten wir uns nahezu verdoppelt. Und ja, wir haben tatsächlich in Q1, und deswegen geht die Hoffnung jetzt in Richtung Mittwoch Q2-Zahlen. Wir hatten nämlich in Q1, kann ich auch hier mal einblicken, nach langer, langer Zeit mal wieder negative Earnings und negativer Gewinn, also Gewinn unter den Erwartungen so rum, und fallende Umsätze. Ja, der Umsatz lag, hier sieht man zum Beispiel, bei 1,07 Milliarden. 1,14 hatten die Analysten aber erwartet. Das heißt, der ging leicht zurück. Das kann man sagen, die Wachstumsstory bei Robinhood hat dann ersten Dämpfer bekommen, obwohl, und das ist immer das Lustige, wenn man dann auf Jahresvergleich guckt, da ist der Nettoumsatz im Vergleich zu Q1 2025 immer noch um 15% gestiegen, also auch nicht ganz schlecht, immer noch zweistellige Umsatzzuwächse. Und ja, womöglich konnten die rückläufigen Umsätze, weil das war so ein bisschen das Problemkind bei Robinhood nämlich auch, dass sie Einnahmen, was den Crypto-Space angeht, die immerhin noch roundabout 20% bei Robinhood ausmacht, das glaubt man eigentlich gar nicht, tatsächlich durch das Wachstum im Options-Markt, wie man so schön nennt, zumindest mal relativ gut kompensiert werden konnten. Für Q2 gehen die Analysten, seht ihr hier, blende ich gerade mal ein, tatsächlich davon aus, dass Robinhood den Turnaround geschafft haben könnte und mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden in Q2 26 wieder stärker gewachsen ist. Auch der Gewinn pro Aktie mit jetzt geschätzt 42 Cent dürfte dann im Endeffekt auf einem Niveau wie Q1 2025 liegen. Also wir sehen es hier, zuletzt waren es ja tatsächlich 0,38, das heißt, es wären dann durchaus nochmal gute 10% mehr, die dann auch wieder an Gewinn reinfallen. Und das charttechnisch dahingehend interessant, ne? Man sieht es wieder ganz klassisch. Wir hatten das All-Time-High Oktober 25. Lustigerweise, wer sich dran erinnert, da hatte auch Bitcoin sein All-Time-High. Da war auch dieses, ne, viel Kryptohandel noch auf Robinhood, davon profitierten die. Dann kam im Endeffekt der Rücksetzer, obwohl ja S&P 500 und Co. durchaus höhere Hochs, neue All-Time-Highs in diesem Jahr gemacht haben. Robinhood dann erstmal ordentlich runtergeklatscht, sich im Kurs halbiert mehr oder weniger von, oder mehr als halbiert, von 154 auf in der Spitze ungefähr 64 US-Dollar. Dann kam der Turnaround und der Turnaround ging aber auch genau bis zum Golden Pocket, das 61er bei 120, also fast auf den Cent genau. Und dann sind sie jetzt in den letzten Tagen im Zuge dieses, du hast es angesprochen, dem Turmoil, so ein bisschen den vermehrten Abverkäufen im Nasdaq, wenn ETF abverkauft werden, große, wo die da logischerweise in dem Basket auch mit drin sind, haben die alle ein bisschen das Problem oder spüren den Gegenwind. Und jetzt sind wir am Freitag tatsächlich bis an die 200-Tage-Linie wieder rangefallen. In dem Bereich 92 US-Dollar. Wir handeln vorbörslich jetzt bei 96 US-Dollar, also leicht höher. Das kommt daher, dass sich der Markt gerade zu Wochenbeginn so ein bisschen erholt, weil Donny mal wieder den Taco gemacht hat und keine neuen Anschläge macht. Jetzt heißt es wohl wieder, man würde wieder verhandeln. Straße von Hormus wird vielleicht wieder aufgemacht und what have you, never ending story. Aber man sieht rein mal charttechnisch, wichtig wäre, wenn man denn Robinhood handeln will. Man sieht hier der Bereich 200-Tage-Linie plus horizontale Marke, also alles rund um 93 US-Dollar relevant, dass die gehalten wird. Unteres Bollingermann, das muss gehalten werden. Spannend dürfte es meiner Meinung nach werden, wenn wir es schaffen, zurück, Pi mal Daumen, in den Bereich, logischerweise über die psychologische 100. Und dann haben wir hier aktuell hier die steigende 50-Tage-Linie. Überspringen wir die wieder, sehen wir hier die 20er, die nämlich in der Vorzeit hier mit dem Move, wo wir hier hochgegangen sind, war Support, Support, Support und dann wurde sie durchbrochen, dann war sie auf einmal Widerstand. Bedeutet, der Bereich um 100 Pi mal Daumen dürfte um die EMA 20 jetzt dann, also dürfte das hier alles zum Widerstand werden. Nehmen wir das wieder raus mit guten Zahlen, dann haben wir definitiv schnell Chance, schnell wieder in Richtung 110 zu laufen. Und ich meine, dadurch, dass der Bereich dieses Jahr 108, 110 auch in der Vergangenheit ja hier wichtig war, immer wieder, nehmen wir den raus, sehr, sehr gute Chance zurück in Richtung des letzten Verlaufshochs um 120 und dann sehe ich tatsächlich eine Chance auf mehr. Also ich, für mich ist Robinhood tatsächlich eine Aktie, die von No Financial Advice noch durchaus Potenzial hat, weil die geben das Wachstum her, die gehen mit, die haben mit Robinhood Chain jetzt im Grunde genommen sich wieder dort im Grunde positioniert, wo es interessant werden könnte. Und sie haben, ich glaube, das habe ich am Wochenende gelesen, Johannes, die haben jetzt tatsächlich mit Crow, also
Crypto.com
eine Zusammenarbeit, was Prediction Markets angeht. Also im Grunde genommen, auch dort wollen sie sich jetzt noch stärker positionieren, um da potenziell, gerade wenn das dürfte wahrscheinlich auch alles reguliert werden, diese Prediction Markets, die sind ja momentan auch noch so ein bisschen Wild West, damit sie dann im Endeffekt auch so eine All-in-One-In-House-Lösung liefern, wo du von Options über Krypto, über Aktien, über dann Prediction Markets im Endeffekt alles schön raus aus der Robinhood-App im Endeffekt dann handeln kannst.
Ja, definitely. Und ich glaube, Robinhood als auch Hyperliquid materialisieren sich für viele gerade als die beiden größten Krypto-Plays oder RWA-Plays heraus, wie auch immer man das will. Vor allem auch, ich glaube, Matt Haugen von Bitwise hat vor kurzem einen Artikel dazu veröffentlicht, den man sich auch gut und gerne mal reinziehen kann, einfach um so ein bisschen Perspektive zu bekommen, wo das Ganze hingeht. Frage an euch, Robinhood oder Hype, was ist für euch das beste Investment? Schreibt es in die Kommentare, Chat hatte ich was gesagt, aber live sind wir heute nicht. Stefan, ich würde sagen, wir gehen einmal in die Bitcoin-Analyse, wo wir gerade bei Analysen sind. Hatten auch eine Weile lang, glaube ich, keine. Bin ich also gespannt, was du so zu dem Chartbild sagst.
Ja, wir sehen, und das war auch in meiner letzten Kursanalyse vom Freitag, wie gesagt, wer ein Plus-Abo hat und das in der App lesen kann, da habe ich direkt gesagt, da waren wir hier, Freitag war dieser Abverkaufsgrad, da habe ich gesagt, warum, Überschrift war, glaube ich, warum die Bullen jetzt wirklich am Start sein müssen. Diesen Zone haben sie gehalten, die ist enorm wichtig, denn geben wir 20-Tage-Linie nachhaltig auf Und insbesondere diese Zone um, ich sag mal, alles unter, nachhaltig unter 64.000 US-Dollar, dann ist die Gefahr deutlich größer, dass wir nochmal so schnell in Richtung 62 runterbrechen könnten. Da ist untere Bollingermann, da ist diese Zone, die Anfang des Monats mehrfach per Tagesschluss immer wieder verteidigt worden konnte. Und du hast vorhin dort auch Long-Liquidität liegen von den Perpetual-Märkten. Das heißt, da liegt einiges an möglicher Liquidität, die die Market Maker, wenn sie sehen, okay, wir kriegen den Kurs unter die 64 gedrückt, dann auch wahrscheinlich schnell abgrasen wollen, damit verdienen die ihr Geld. Insofern hat erstmal gehalten. Jetzt sehen wir schon ganz klar diese Zone, diese Oberkante, und die hat sich seit einer ganzen Weile nicht geändert. 65,8, sag ich mal ungefähr, war auch heute wieder tageshoch, kurzfristig. Die müssen wir rausnehmen. Die war auch am Freitag, nämlich das Freitagshoch. Nehmen wir die raus, haben wir eine sehr schnelle Chance, in diese Zone 66,5 zu laufen. Die war ja im Endeffekt per Tagesschluss dann auch am letzten Dienstag und letzten Mittwoch zu viel. Da finden wir das obere Bollingermann. Also im Grunde genommen, das ist das Ziel, was erstmal angelaufen werden könnte. Maximal, und ich weiß nicht, ob wir das schaffen, das müsste wahrscheinlich, Clarity Act kommt ja wieder, erwarten tatsächlich in dieser Woche, könnte das noch einen zusätzlichen Push geben. Plus natürlich, kommen wir gleich noch drauf, Mittwoch Leitzinsentscheidung, definitiv im Blick haben, 20 Uhr, dass wir diese Zone hier wieder anlaufen. Johannes, das Lustige ist, ich weiß nicht, das hatte ich gestern auch in meinem eigenen Livestream gesagt, wir haben ja tatsächlich genau 16% angelaufen vom Low am 1. Juli bis zum Hoch letzte Woche, und diese 16% waren genau der Durchschnitt, den wir inzwischen ja war Jahren im Juli im Endeffekt an Performance hatten. Also im Grunde genommen wieder ganz genau auf den Nachkommastelle genau getroffen. Da gab es dann erstmal den Rücksetzer. Bedeutet aber auch, erst wenn wir im Endeffekt nachhaltig über diese letzten beiden Verlaufshochs von Mitte Juni, vom, wie gesagt, 21. Juli rausgehen und diese ja 67,3, 67,4 irgendwo rausnehmen, dann haben wir, denke ich mal, eine gute Chance, schnell in Richtung 69 und dann eventuell 70,5 irgendwo hinzulaufen. Das sind so die Marken für diese Woche, wohlgemerkt.
Ja, du hast es gerade gesagt, diese Woche. Wir gucken nochmal auf die Makrodaten, die für diese Woche wichtig sind. Stefan, was erwartet Anleger allgemein aus finanzieller Sicht diese Woche?
Ja, morgen haben wir mal wieder Verbrauchervertrauen in den USA, ist aber meiner Meinung nach sekundär, weil zur Wochenmitte schauen alle auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Oder insbesondere eigentlich gar nicht den Entscheid selber, weil es wird meiner Meinung nach nicht dran gerüttelt, der wird einfach gleich bleiben. Aber Pressekonferenz des neuen Fed-Chefs, das wäre dann seine zweite. Mal gucken, wie souverän er um die Ecke kommt. Die letzten hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch seine Aussagen vom US-Senat hat er besser gemacht, als vermutlich viele mit gerechnet hatten. Insofern, da wird man sehen, wie wird die Zins- und Geldpolitik der Fed womöglich sein. Sehen Sie diese ganze Inflationsgefahr bezüglich anhaltend hoher Ölpreise etc. weiterhin als Problem an oder sagen, das können wir vielleicht bald einen Haken hintermachen. Dann haben wir am Donnerstag die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum fürs zweite Quartal. Die im Vorquartal war ja ziemlich schwach oder deutlich unter den Erwartungen, das Wirtschaftswachstum. Und dann haben wir noch vor allen Dingen zeitgleich die PCE-Inflationsdaten, Kerninflationsdaten, insbesondere wichtig, weil das sind immer das präferierte Inflationsmaß, was die Fed auch anlegt. Dann haben wir zum Wochenschluss am Freitag tatsächlich, wir haben diese Woche zwei Notenbankentscheidungen, gar nicht mal so unwichtig, die japanische Notenbank, die auch nochmal über den Leitzins entscheidet. Und da wird es interessant, die werden wohl auch an diesen 1%, die aktuell haben, nicht rütteln. Wir wissen aber auch, der japanische Yen hat massive Probleme aktuell, da dürfte wieder interveniert werden müssen, weil der US-Dollar drückt im Grunde genommen immer höher und der japanische Yen verliert an Kaufkraft. Die Gefahr könnte bestehen, dass Japan tatsächlich sagt, wir müssen mehr US-Staatsanleihen abverkaufen, um unsere eigene Währung ein bisschen zu schützen, weil der Kaufkraftverlust für japanische Haushalte ist massiv mittlerweile, wenn man sich überlegt, wie schwach das Ding ist. Zwar gut für den Export, für die Wirtschaft, kennen wir aus Deutschland auch, schwacher Euro immer gut für eine Wirtschaft, für eine Exportwirtschaft, aber du verlierst im Endeffekt ja die eigene Bevölkerung verarmt, um es so einfach zu sagen. Und dann haben wir, und das ist so der nächste Blick. Wir wissen, Google-Zahlen waren letzte Woche schwach, beziehungsweise die Zahlen waren super, aber das Haar in der Suppe war, dass tatsächlich der Cashflow erstmalig negativ geworden ist und kommt jetzt in dieser Woche zeitgleich auch noch am Mittwoch, das ist immer dann geil, erst Notenbankentscheidung seitens der Fed und dann denken alle, ist ja jetzt zu Ende, nee, dann kannst du dich nur kurz ausruhen, weil dann kommen Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen von Microsoft und Meta und ARM, also der große Chiphersteller, ist auch nicht ganz wichtig und so wie auch Robinhood, die kommen alle Mittwochabend. Also vier relevante US-Tech-Unternehmen und tags darauf präsentieren dann immerhin auch nochmal Apple und Amazon nach Börsenschluss ihr neuestes Zahlenwerk. Das heißt, wir haben gespickt wichtige Quartalszahlen. Das ist im Grunde genommen, diese Woche ist der Höhepunkt der Quartalszahlen in den USA, um das mal so zu sagen.
Yes, und am Mittwoch hast du ja auch gleichzeitig den Livestream. Ich denke, wir werden da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kontext auch noch zu bekommen, je nachdem, was da auch so im Crypto-Space gerade Sache ist. Wir sind jedenfalls hier für heute am Ende der Folge angelangt. Für alle, die noch etwas Verlängerung wünschen, gibt es die Telegram-Gruppe @btc-echo-chat, wo ihr mit der Community, aber auch mit Stefan zu diversen Krypto-Themen quatschen könnt, aber auch gerne Makro- oder Aktienthemen, wenn Stefan Zeit hat oder auch ich, kommentieren wir das sehr, sehr gerne für euch. Kommt da gerne rein, der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung und ich habe es gerade schon gesagt, nächstes Mal einschalten könnt ihr dann am Mittwoch um 12.30 Uhr zu Stefans Live-Analyse, wo er sich dann auch noch ein paar Altcoin-Wünsche von euch anschaut, wenn ihr dann welche pitcht. Genau, Stefan sagt schon, bestimmt. Richtig. Und außerdem noch ein kurzer Hinweis. Auch am Freitag werde ich nochmal live gehen. Das heißt, da kriegt ihr dann nochmal die Zusammenfassung der Krypto-News der Woche. Das ist ein neues Format, was wir eingebracht haben. Ich mache da an der Stelle ein bisschen Werbung. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Euch eine schöne Handelswoche und wir sehen uns dann spätestens am nächsten Montag wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann, ihr Lieben. Und wie gesagt, Volatilität dürfte hoch bleiben. Also aufpassen.